Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die neue Saison, das erste Jahr ohne Cristiano Ronaldo und Zinedine Zidane, begann für Real Madrid gestern Abend mit einem Fehlstart im UEFA Supercup. Da unterlagen die Königlichen ihrem Lokalrivalen Atletico in Tallinn in Estland mit 2:4 nach Verlängerung. Und zum Schreckgespenst wurde wieder einmal Atleticos Diego Costa mit 2 Toren inklusive des schnellsten Treffers in der Supercup-Geschichte. Und er machte letztlich auch mit deutlich, wo Real eine Woche vor Saisonstart in Spanien noch der Schuh drückt. Wir gucken auch mal drauf, was denn gestern nicht lief, wo lagen die Gründe für die Niederlage, wie wird Real Madrid diese Niederlage einordnen und lag es vielleicht am Fehlen von Ronaldo? Das werden wir alles besprechen mit Nils Kern, dem Chefredakteur von Real Total. Der ist uns wieder zugeschaltet und hat gestern genau hingeguckt, glaube aber, er bleibt noch relativ ruhig. Hallo Nils.
Hi Malte, ja, wir haben verloren, unglücklich, aber das Atletico hat auch toll gespielt und verdient gewonnen, da muss man sogar gratulieren, von dem her, ja. Auch so kann es mal sein. Auch Real Madrid kann mal ein Finale verlieren nach 9 europäischen Finalsiegen in Folge. Da musste es vielleicht mal soweit sein.
Ja, war ja wieder typisch Atletico-Auftritt. Viel Einsatz und gnadenlos effizient, wenn man da auf die Statistiken guckt. 5-mal aufs Tor geschossen, 4-mal war der Ball drin. Unter anderem dann eben auch schon in der ersten Minute durch Diego Costa. Langer Ball aus der eigenen Abwehr. Costa legt sich den Ball selber mit dem Kopf vor über Sergio Ramos hinweg und dann dreht er sich blitzschnell, ist am Ball, dringt über die rechte Seite in den Strafraum ein, vernascht dann auch noch Varane und aus ganz spitzem Winkel dann auch Keylor Navas. Würdest du dem Torhüter da eine Mitschuld an dem Tor geben oder sagst du, naja, das war Stellungsfehler, individueller Patzer von den Jungs in der Abwehr vor ihm?
Erstmal war das ein Wahnsinnstor von Diego Costa, also da waren ja dann alle direkt wach nach diesen 49 Sekunden, aber da würde ich schon eher die Schuld 40%, na, ich sag mal 30% Ramos, was bleibt da noch übrig? 60% Varane und 10% Navas zuschreiben. Also Varane muss da ein bisschen gedankenschneller, ein bisschen energischer hingehen. Ramos, ja gut, das Kopfballduell, er kann ja nicht gleich mit dem Ellbogen hingehen, mit seinem Armansatz, aber die Fehler sind, ist dann eher noch danach passiert im Strafraum. Aber allerdings ist das jetzt auch nicht die so eine Position, wo man sagen muss, hier darf der Stürmer auf keinen Fall abschließen, weil das war ja fast unmöglicher Winkel. Und trotzdem haut er das Leder so hammerhart rein in den Winkel. Wahnsinn, ja, fast nicht zu verteidigen, trotzdem nicht gut von Varane.
Traf ja in der 79. Minute dann nochmal Diego Costa, dann zum 2:2 zwischendrin. Sah es aber so aus, als würde Real das Spiel dann in den Griff kriegen, letztlich auch durch Karim Benzema in der 27. Minute ausgeglichen und durch Ramos mit einem Handelfmeter in der 63. ausgeglichen, 2:1 in Führung gegangen. Da sah es eigentlich ganz gut aus, auch spielerisch. Da hatte Real ein klares Übergewicht.
Für mich war das auch ganz klar die Handschrift von Julen Lopetegui. Der hat den Madrilenen da durchaus eingehaucht, dass es nicht nur immer Flanken sein müssen, sondern dass man auch sich mal durch die Mitte kombinieren kann. Das hat man eigentlich gesehen. Die haben da fast schon sicher in der gegnerischen Hälfte kombiniert, sich auch viele Bälle zurückerobert. Also das Pressing hat mir sehr gefallen. Und dann kam auch im BBA immer mehr in Fahrt, ob jetzt ein Asensio mal geschickt wurde und da eine Soloshow draus gemacht wurde. Auch Bale mal mit seinem Solo vor dem mit der Vorlage dann zu Benzemas Kopfball. Das hat funktioniert. Isco nicht immer so im Spiel drin gewesen. Kroos und Casemiro haben dafür einiges abgeräumt und dann mit aufgebaut. Also das sah schon gut aus. Und Madrid war da auch sehr dominant, hatte viele Chancen, viele klare Chancen auch. Also insgesamt war das Schussverhältnis dann 14:8 zum Spielende. Eigentlich durchaus überlegen von den Königlichen. Die hatten dann auch teilweise mal 70% Ballbesitz. Aber das hat ja, wie wir seit der WM wissen, nicht mehr viel auszusagen. Und da hätten sie auch den Sack zumachen müssen. Das hat Lopetegui nach der Pressekonferenz bemängelt beim Stande von 2-1, dass sie da nicht aufs nächste Tor gegangen sind, sondern eher wieder in diesen Verwaltungsmodus, wieder weniger Risiken eingehen, verwalten. Ja, und dann kam doch noch der Costa so spät in der 79. Minute. Fast etwas überraschend, aber auch nicht unverdient.
Und in der Tat auch wieder gnadenlos effektiv, der Mann von Atletico. Aber wenn wir bei Effektivität sind, das ist ja das, das hast du eben ja auch schon angedeutet, das, was Real da vielleicht im Moment noch ein bisschen abgeht, denn ja, die Chancenverhältnisse 14-8 insgesamt, da hätte dann ja auch durchaus auf der anderen Seite, also bei Real, durchaus noch mehr klingeln können.
Klar, im Endeffekt ist das dann auch wieder eine Glücks- und Pechsache. Also wenn bei Atletico einer weniger und bei Real einer mehr in den 90 Minuten reingeht, dann haben wir heute einen anderen Podcast. Aber die Sache mit der Effizienz war schon letzte Saison ein großes Thema. Cristiano Ronaldo hat genauso viel verballert wie Karim Benzema. Immerhin würde ich mal sagen, jetzt unter Lopetegui sieht man schon, dass Spieler wie Bale, Benzema, Asensio schon mal irgendwie einen kleinen Schritt voran getan haben. Jetzt, wo sie quasi aus Ronaldos Schatten raus sind. Und ja, ohne Ronaldo hat man die Supercups 2016 und 17 gewonnen. Das war dann auch eng, auch irgendwie dann doch verdient. Und heute war es dann nicht der Fall. Aber ja, Effizienz, das ist eine Sache, daran muss man arbeiten. Aber das hat man letzte Saison eigentlich auch schon versucht. Und ja, vielleicht ist es dann einfach, wenn die Gegenspieler oder wenn so eine gegnerische Mannschaft sieht, oh, heute spielen wir gegen Real Madrid, dann ist deren Motivation halt nochmal höher. Und dann sind die Stürmer vielleicht nochmal treffsicherer als die Königlichen, für die es eigentlich irgendwie doch immer nur ein normales Spiel gegen gleich schwierige Gegner ist, keine Ahnung.
Aber deshalb forderst du auch, dass in Sachen Effizienz was gemacht wird bei Real. Du forderst im Grunde, dass da im Sturm nochmal nachgelegt wird bis zum Ende der Transferphase.
Ja, das ist so für mich die einzige noch offene Mittelbaustelle. Eigentlich auch unabhängig jetzt von dem gestrigen Spiel, hatte ich schon durchaus vorher bemängelt, dass es keinen adäquaten oder kein Backup für Karim Benzema gibt, der auch eine andere Komponente auf den Platz bringt, der dann wirklich mal auf den Torwart anläuft, stört. So wie es Diego Costa gestern mit Bravour eigentlich gezeigt hat. Und der dann auch eher ein Knipse ist, ein Chicharito, der am Strafraum lauert, die Gasse sucht und den du nicht mit am Mittelkreis steht, den du im Spiel mit einbindest, dann einfach nur einen direkten Kontakt und möglicherweise dann dritten. Sowas wäre noch wünschenswert bei den Königlichen. Da könnte man sich auch Spieler vorstellen, die schon einen Hintergrund bei Real Madrid haben. Mariano Diaz von Lyon war schon bei Real. Auch Rodrigo von Valencia kommt aus dem königlichen Nachwuchs. Das wären durchaus solche Spielertypen, die auch noch was Physisches mitbringen, die ich mir da vorstellen könnte. Und andere Baustellen wie jetzt, Linksverteidiger wird, da würde es auch reichen, wahrscheinlich den Sergio Reguilón aus der Castilla hochzuziehen. Und es hieß auch noch, man wolle einen adäquaten Kovacic-Ersatz suchen. Das sehe ich noch nicht, aber wer weiß, vielleicht hat jetzt Perez doch noch ein bisschen Druck, doch noch ein paar Nachrichten auf seinem Schreibtisch und wird da doch noch tätig.
Jetzt hatten wir ja gestern dann auch gesehen, dass die Abwehr da durchaus Probleme hatte. Wir haben über das erste Gegentor schon gesprochen. Das war ja bei den anderen Gegentoren auch nicht viel anders. Viele individuelle, kleine Patzer. Varane nicht besonders gut ausgesehen, auch Ramos nicht überall auf der Höhe gewesen. Ihr habt die beiden, beziehungsweise überhaupt die Hintermannschaft der Madrilen bei realtotal.de auch mit eurer Notengebung ziemlich abgestraft. Gibt's da noch irgendwelchen Nachholbedarf oder liegt das also in Sachen Transfers oder würdest du sagen, das liegt jetzt noch daran, dass die eben noch nicht richtig wieder eingespielt sind, dass Varane zum Beispiel eine Woche lang individuell trainiert hat, aber mit der Mannschaft eben so gut wie gar nicht?
Nee, das ist noch, da gibt es jetzt keinen großen Nachholbedarf. Also es ist trotzdem noch eine Weltklasse-Verteidigung, die eigentlich nicht wirklich verändert wurde, mit der man trotzdem dreimal die Champions League in Folge gewonnen hat. Und ja, das war gestern maximal unglücklich. Varane hat da die Note 6 von uns bekommen, weil er wirklich an drei Gegentoren beteiligt war und einmal katastrophal mit diesen zwei Bällen, die er nicht wegbekommen hat. Ich glaube dann vor Sauls Traumtor. Das muss ein Weltmeister ganz, ganz anders lösen. Aber ja, er hat halt noch nicht viel mit der Mannschaft trainiert. Ist eine kleine Ausrede, kleine Entschuldigung. Auch Marcelo, warum will er da den Ball vom Einwurf so tänzerisch elegant lösen, als dann, ich weiß gar nicht, das 2-2, glaube ich, passiert ist. Sehr unglücklich. Auch Ramos ist immer mal wieder für einen Patzer gut, aber rettet dafür auch dann immer wieder noch 2-3 Szenen und hält dann auch die Nerven und macht so einen Elfmeter rein. Auch nicht selbstverständlich gegen den Oblak. Da muss man nicht nachrüsten. Linksverteidigerposition, ja, Theo Hernandez ist abgewandert. Mal gucken, wahrscheinlich wird es doch eher nur der Castilla-Linksverteidiger, dass der hochrückt, um Marcelo zu entlasten. Aber vielleicht passiert da auch noch was. Ansonsten ist man auf der Innenverteidigung top aufgestellt, auch weil man ja noch Jesus Vallejo leider oft verletzt und Nacho Fernandes die monströse Allzweckwaffe hat. Das ist eigentlich trotzdem noch Weltklasse.
Auffällig war gestern, dass die drei Gegentore, die am Ende dann zur Niederlage von Real dann beitrugen, beziehungsweise die dann manifestierten, fielen, nachdem Casemiro runter musste. Wie wichtig ist der für das Gesamtgefüge von Real? Also wenn man sich nur auf die reine Torstatistik bezieht, scheint er fast unverzichtbar zu sein momentan.
Ja, wird immer noch oft und gerne unterschätzt, aber ist trotzdem ja fast unbezahlbar da im Mittelfeld als Abräumer. Ist aber allerdings auch schlecht in die Partie gekommen, hat auch 15, 20 Minuten gewackelt, einige Fehlpässe oder verlorene Bälle gezeigt, wo ihm Costa einfach mal aus dem Rücken den Ball stibitzt hat. Aber dann hat er sich gefangen und dann ja viele Bälle abgegrätscht. Ob jetzt Griezmann war ja gar unsichtbar, der hat vielleicht einen Schuss abgegeben aus 25 Metern, auch den hat Casemiro locker abgegrätscht, also tolles Spiel von ihm. Ja, und dann musste er mehr oder weniger wie abgesprochen, doch leicht angeschlagen, da nach, weiß gar nicht, eine Stunde runter. Ja, und dann ist es den Bach runtergegangen. Ich weiß nicht, ob dann die Balance gefehlt hat. Man sagt ja immer, Madrid hat erst die Balance, seit Zidane ihn Anfang 2016 neben Kroos und Modric gesetzt hat. Kroos hat allerdings auch in der Saisonvorbereitung es gut gemacht als Sechser. Marcos Llorente kann man da durchaus auch mal hinstellen. Vor allem so ein Jugendförderer wie Lopetegui. Also muss die Mannschaft dann auch besser lösen und trotzdem war das irgendwie doch der Moment, wo dann ja, die Mannschaft angefangen hat zu wackeln und Atletico eiskalt zugeschlagen hat.
Du bleibst jetzt nach dieser Niederlage, nach dieser Finalniederlage gegen Atletico erstmal ruhig, mahnst auch insgesamt ja zur Besonnenheit im Fanlager. Du hast einen Kommentar auf Real Total geschrieben. Wie wird denn insgesamt die Niederlage jetzt so wenige Stunden danach von den Madrider Medien aufgefasst und überhaupt in Spanien gesehen?
Von was wir von Medien bisher gelesen haben, ist das noch ruhig. Da wird eher Atletico und Simeone gefeiert. Der ist jetzt auch mit 7 Titeln irgendwie Rekordtrainer bei Atletico. Also ja, große Leistung von ihm. Trotzdem ist da jetzt noch keine große Kritik an Lopetegui zu lesen. Das ist dann bei den Fans schon eher anders, die einerseits Lopetegui für Einwechslung kritisieren. Warum kommt Mayoral statt ein Vinicius? Ceballos muss das sein. Und Lucas Vazquez ist auch nicht unbedingt der absolute Fanliebling. Aber Fans sind so, manche so. Viele kritisieren auch Perez. Wir haben eine Umfrage, wer trägt die meiste Schuld an dieser Finalpleite? Und da sind es eben nicht irgendwie die Effizienz der Offensive oder nicht Lopetegis Entscheidungen und auch nicht Pech im Sinne von Casemiro verletzt und Costa hätte vielleicht gelb-rot sehen, sondern da ist es dann Perez für die Kaderplanung. Und da wollen manche eben doch noch einen Galactico sehen, einen nahezu Ronaldo-Ersatz wie den Hazard oder möglicherweise auch einen Icardi oder irgendwas Hochkarätiges. Während ich sage, da muss eher ein jüngerer Benzema-Backup hin, der noch wirklich, auch wenn er in der 85. eingewechselt wird, noch Vollgas gibt. Und ja, da ist eher noch die Kritik der Fans, eher geht die Richtung Perez.
Dann gucken wir mal, wie der reagiert, ob er dann das Säckchen noch aufmacht und noch was passiert. Aber es wird auf jeden Fall was passieren. Am Sonntag geht's nämlich los in La Liga. Zu Hause für Real. Erstmal gegen Getafe. Wie siehst du die Ausgangsposition jetzt? Die Mannschaft wird sicherlich ein bisschen anderes Gesicht haben dann im Spiel gegen Getafe.
Ja, anderes Gesicht im Sinne von, das war sicherlich sehr kräftezehrend gestern Abend, weil viele sind dann doch, haben ja erst vielleicht eine Halbzeit gespielt mit der Mannschaft und jetzt dann direkt 120 Minuten wie so ein Varan. Das schlaucht und da könnte man dann dort durchaus ein Nacho reinkommen. Vielleicht auch ein Modric, allerdings hat er jetzt auch die 4. Verlängerung in, ich weiß nicht, 1,5 Monaten hinter sich, nach 3 mit Kroatien oder wie viele waren es. Ja, da wird schon was passieren, aber vorne ist vermutlich trotzdem mit BBA wieder Bale, Benzema, Asensio zu rechnen. Das hat ja gut ausgesehen, über weite Strecken, sowohl spielerisch als auch dann Chancen kamen. Es war nicht nur dieses einseitige Flankenspiel, was man oft unter Zidane letzte Saison gesehen hat. Also ich bin da durchaus zufrieden. Am Ende eine Mannschaft muss gewinnen und Atletico hat es genauso verdient wie die Königlichen. Und jetzt gegen Getafe, natürlich muss da ein Sieg her, das da führt gar kein Weg dran vorbei und sollte da dann nochmal eine Niederlage deutlich aushalten, also deutlich im Sinne, das war gestern nicht deutlich, aber sollte es Sonntag eine verdiente Niederlage geben, dann muss man schon mal gucken, na, Lopetegui, jetzt stehst du wirklich unter Druck. Aber ich denke, das werden die Königlichen locker lösen gegen den Stadtrivalen, den Kleinen. Das kriegen sie hin.
Tore sind auf jeden Fall in dem Spiel sicherlich garantiert, denn Real Madrid hat in den letzten 15 Heimspielen in La Liga im Schnitt immer 2,5 Tore pro Spiel kassiert, oder es fielen zumindest 2,5 Tore im Schnitt in diesen Partien, also kann man sich auf ein Torspektakel vielleicht freuen. Und sollte
Madrid hat in den letzten 2,5 Jahren aber auch nie 4 Gegentore bekommen.
Das ist richtig.
Nie unter Zidane und jetzt gleich im ersten Spiel unter Lopetegui. Autsch!
Man muss aber auch sagen, war eine Verlängerung. Offiziell ist es ja ein 2-2.
Immerhin, ja.
Von daher, die Statistiken, die dreht man sich dann so, wie man sie einfach braucht. Wir sind gespannt, wie es am Wochenende ausgeht. Sollte was passieren in Madrid, sind wir natürlich für euch da und werden berichten. Und da werden wir auch Nils Kern wieder befragen zu seiner Analyse von Real Madrid und dann auch zur Situation bei den Königlichen. Nils, vielen Dank.
Sehr gerne. Bis nächstes Mal.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.